NDR Info. Echo des Tages.
Im Echo des Tages, der Zusammenfassung der wichtigsten Ereignisse dieses Sonntages, informieren wir Sie über folgende Themen. Ja, aber Mario Monti will in Italien weitermachen, jedoch nicht um jeden Preis. Ja, zur Verfassung. Der islamistisch geprägte Entwurf in Ägypten fand eine Mehrheit. Wir berichten und kommentieren. In Syrien sucht UN-Vermittler Brahimi erneut nach Wegen zum Waffenstillstand im Bürgerkrieg. Die Debatte um verstärkte Videoüberwachung für die deutschen Bahnhöfe geht weiter. Massenproteste in Indien. Es geht gegen das Macho-Gehabe im Land. Und wir berichten außerdem über die Lage in Mali und in Russland, wo es so kalt ist wie seit 50 Jahren nicht mehr. Außerdem im Echo des Tages, am Ende der Sendung, natürlich der Sport, unter anderem mit den Sonntagsspielen in der Handball-Bundesliga. Im Studio heute Abend Gerd Wolf. Schönen guten Abend. Es waren viele lange und vor allem verschachtelte Sätze, die Italiens zurückgetretener Regierungschef Monti heute auf einer Pressekonferenz von sich gab, die mit Spannung erwartet worden war. Monti gilt ja als Garant dafür, dass die Reformen im wirtschaftlich angeschlagenen Italien fortgesetzt werden können. Auch wenn der Technokrat Monti im Parlament in Rom keine Mehrheit mehr hat. Am Ende der Pressekonferenz blieben viele Fragen, auch die alles Entscheidende.
Italien rätselt über die Aussagen von Professor Monti. Kandidiert er oder kandidiert er nicht? Steht er nur im Notfall bereit oder will er gerne wieder Ministerpräsident Italiens werden? Nur eines scheint heute sicher: Monti will in der Politik bleiben, aber weiter über den Parteien stehen. Ich ergreife für niemanden Partei. Ich möchte, dass die politischen Kräfte für Ideen Partei ergreifen. Und jenen Kräften, die sich aus Überzeugung meinen Ideen anschließen, will ich gerne meine Wertschätzung und meine Ermutigung geben und, wenn es verlangt wird, auch meine Führung. Bisher haben vor allem kleinere Parteien in der Mitte des italienischen Parteienspektrums ausdrücklich für Monti als neuen Ministerpräsidenten geworben. Sie können dies nun mit ausdrücklicher Billigung des scheidenden Premiers machen. Ob und wie Monti in den Wahlkampf eingreifen wird, darüber ist er sich noch nicht im Klaren. Er wolle, dass die Italiener sich für ein Programm entscheiden und nicht für eine Person. Sein Programm will er in den nächsten Tagen vorstellen. Es heißt: Italien verändern, Europa reformieren, Agenda für eine gemeinsame Aufgabe. Und da steht an erster Stelle: nicht das zerstören, was mit den Opfern aller in diesem Jahr erreicht wurde. Mario Monti sieht durch populistische Kräfte in Italien sein Reformprogramm gefährdet. Das ist wohl der entscheidende Grund dafür, dass er sich den aufreibenden Alltag der italienischen Politik weiter antun will. Mit seiner Agenda tritt Monti nun gegen den sozialdemokratischen Spitzenkandidaten Pierluigi Bersani und gegen Silvio Berlusconi an, von dem er sich heute in unmissverständlicher Form distanzierte. Ich muss sagen, dass ich Mühe habe, seinen Gedanken noch zu folgen. Es bleibt eine Haltung der Wertschätzung, der Herzlichkeit und Dankbarkeit, aber ohne, dass ich das geistig nachvollziehen kann. Silvio Berlusconi reagierte auf die Äußerungen Montis ungehalten und sprach von einer medialen Verschwörung gegen ihn. Das Mitte-Links-Bündnis, das derzeit in allen Umfragen führt, nahm die Kandidatur Montis reserviert zur Kenntnis. Wir werden uns die Vorschläge Montis in Ruhe anhören, sagte Spitzenkandidat Bersani. Das letzte Wort hätten ab sofort aber die Italiener. Und die können am 24. und 25. Februar ein neues Parlament und damit einen neuen Ministerpräsidenten wählen.
Aus Rom, Tillmann Kleinjung. Das ägyptische Volk hat entschieden. Und eine Mehrheit hat sich für die umstrittene neue Verfassung des islamistischen Präsidenten Mursi ausgesprochen. Das hat die zweite Runde der Volksabstimmung ergeben, obwohl das offizielle Ergebnis erst morgen vorliegen soll. Mit der neuen Verfassung sollte die Übergangsphase seit dem Sturz des ehemaligen Machthabers Mubarak beendet werden. Doch die vergangenen Tage waren gekennzeichnet von den gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Islamisten und den Gegnern des Entwurfes. Die Lage in Ägypten heute Abend fasst Carsten Kühntop zusammen.
islamistisch geprägte Verfassungsentwurf hat eine Mehrheit gefunden. Doch der wochenlange Streit darüber kostete mehrere Menschen das Leben und er führte zu einer tiefen Spaltung der Gesellschaft. Knapp 64% der Wähler stimmten für die neue Verfassung, aber nur jeder Dritte ging zur Abstimmung. In keiner Provinz lag die Beteiligung über 40%, so die ersten inoffiziellen, aber verlässlichen Ergebnisse. Sie bedeuten, nur jeder fünfte Wahlberechtigte votierte für den Verfassungsentwurf. Saif al-Khawanki, ein Oppositionspolitiker, spricht von einem Boykott der Wählerinnen und Wähler. Die Legitimität dieses Referendums steht in Frage. Die Menschen glauben, dass sie sich in dieser Verfassung nicht wiederfinden. Es ist kein sozialer Kontrakt. Nur eine politische Gruppierung hat den Entwurf erarbeitet. Er ist also von einer Gruppe für eine Gruppe. Nicht zur Abstimmung zu gehen bedeutet, dieses Projekt abzulehnen, weil man daran nicht glaubt und sich nicht vertreten fühlt. Das Oppositionsbündnis Nationale Heilsfront verlangt nun, dass allen Hinweisen auf Unregelmäßigkeiten und Rechtsverstöße beim Ablauf der Abstimmung nachgegangen wird, gibt aber indirekt zu verstehen, dass man bereit ist, sich mit dem Ergebnis des Referendums zu arrangieren. Khaled Daoud von der Heilsfront. Das Referendum ist nicht das Ende, sondern der Anfang in einem langen Kampf um Ägyptens Zukunft. Wir werden es nicht zulassen, dass die Identität des Landes verändert wird oder dass die Tyrannei zurückkehrt. Und wir werden mit allen demokratischen Mitteln daran arbeiten, diese Verfassung zu ändern. Daoud sagte, die Opposition fühle sich durch das Ergebnis gestärkt und ermuntert, zeige es doch, dass mindestens die Hälfte der Gesellschaft nicht einverstanden sei mit dem Prozess der Verfassungsgebung. Darauf wolle man nun aufbauen. Die Gelegenheit dafür kommt bald. Im Frühjahr wird ein neues Parlament gewählt. Mursis Gegner setzen darauf, dass die wachsende Unzufriedenheit der Menschen mit dem Präsidenten und den Islamisten Wind in ihren Segeln sein wird. Die Muslimbruderschaft sprach in einer schriftlichen Stellungnahme zum Ende der Volksabstimmung von einer historischen Möglichkeit, alle nationalen Kräfte zu vereinen, auf der Grundlage gegenseitigen Respekts und mit einem ehrlichen Dialog. Ziel müsse es sein, die Nation zu stabilisieren. Beim Referendum hatten es die Islamisten geschickt verstanden, die Abstimmung zu einem Votum über den Islam zu machen. Wer mit Ja stimmt, kommt ins Paradies, hieß es. Plötzlich standen die Gegner des Verfassungsentwurfs als Ungläubige da. Diese Taktik wird bei der Parlamentswahl nicht noch einmal funktionieren. Stattdessen dürfte die Wirtschaft im Fokus stehen. Und da kann Mursi bisher nichts vorzeigen.
Der Sieg, den die Islamisten um den ägyptischen Präsidenten Mursi bei der Volksabstimmung über die Verfassung davongetragen haben, ist gar keiner, sagt Peter Steffe in seinem Kommentar.
64% Zustimmung für die neue Verfassung Ägyptens ist ein gutes Ergebnis, sollte man meinen. Es wird von der Muslimbruderschaft, die geschlossen hinter Präsident Mursi steht, als großartiges Resultat gefeiert. Man klopft sich gegenseitig auf die Schulter, sieht gloriose Zeiten für das Land am Horizont heraufziehen. Die Realität, so hat es den Anschein, wird dabei völlig ausgeblendet. Statt Feierstimmung müssten bei der genauen Analyse der Zahlen im Präsidentenpalast sämtliche Alarmglocken schrillen. Das Ergebnis der Volksabstimmung über den neuen Gesellschaftsvertrag ist gelinde gesagt eine einzige Katastrophe. Nur knapp 10 Millionen Menschen haben für die neue Verfassung gestimmt. Das ist gerade mal ein Fünftel der insgesamt 51 Millionen wahlberechtigten Ägypter. Während die Wahlbeteiligung bei der Präsidentenwahl Mitte des Jahres noch bei 49% lag, ging sie beim jetzigen Referendum deutlich in den Keller, runter auf rund 30%. In keiner einzigen Provinz des Landes konnte die 40%-Marke geknackt werden. Nüchtern betrachtet ist das Ergebnis des Referendums ein Schuss vor den Bug für den ägyptischen Staatspräsidenten und die Islamisten. Die Mehrzahl derer, die wählen durfte, aber zu Hause blieb, ist offenbar mit der politischen Entwicklung alles andere als zufrieden. Die Basta-Politik des Präsidenten in den vergangenen Wochen, sein Griff nach noch mehr Machtbefugnissen, das Durchpeitschen des Verfassungsentwurfs und der Machtkampf mit der Justiz, all das sind Punkte, die viele Ägypter offenbar von der Wahlurne ferngehalten haben. Dazu kommt sicherlich, dass viele an der Wahl nicht teilnehmen konnten, weil sie arbeiten mussten. Andere wurden offenbar durch Wahlmanipulationen, die die Opposition aufgedeckt hat, abgeschreckt oder daran gehindert, ihre Stimme abzugeben. Und dann stellt sich die Frage nach der Legalität des Referendums. Obwohl per Gesetz geregelt ist, dass in jedem Wahllokal ein Richter sitzen muss, der den Abstimmungsvorgang überwacht, war dies nicht gewährleistet. Ein Verstoß gegen ägyptisches Recht. Was für den Präsidenten, seine Berater und die Islamisten ein Warnsignal sein müsste, sollte für die Opposition Ansporn sein. Sie konnte zwar nicht verhindern, dass der Verfassungsentwurf durchgewunken wurde, hat aber jetzt die Möglichkeit, diese Unzufriedenheit bei vielen Wählern zu nutzen. Gelingt es ihr, bis zu den Parlamentswahlen eine politische Alternative zu den Islamisten aufzuzeigen und dann auch noch dieses unzufriedene Wählerpotenzial zu mobilisieren, kann die Opposition auf politischer Ebene den Islamisten die Stirn bieten. Nur wenn Präsident Mursi seinen Muslimbrüdern und den Salafisten durch ein Wählervotum klar die Grenzen aufgezeigt werden, nur dann lässt sich die derzeitige Spaltung in der ägyptischen Gesellschaft überwinden.
Der Kommentar im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5, heute von Peter Steffe. Bei einem Luftangriff auf eine Ortschaft in Zentralsyrien sollen heute nach Angaben der Opposition Dutzende von Zivilisten ums Leben gekommen sein. Meldungen aus Syrien sind wegen der Medienblockade des Assad-Regimes nur schwer zu überprüfen. Aber sicher kann gelten, dass der syrische Bürgerkrieg auch heute unverändert fortgesetzt wurde. Der UN-Vermittler Brahimi ist derweil wieder unterwegs, um zwischen den Konfliktparteien zu vermitteln.
Die Mission Impossible geht weiter. Am frühen Nachmittag passierte der Vermittler von UNO und Arabischer Liga die Grenze vom Libanon nach Syrien mit dem Auto. Auch ein Zeichen dafür, wie schlecht es um Lakhdar Brahimis Chancen steht. Per Flugzeug kann er Damaskus nicht mehr erreichen. Die Umgebung des Flughafens der syrischen Hauptstadt ist seit Wochen umkämpft. Der zivile Flugverkehr kam zum Erliegen. Morgen will Brahimi Präsident Assad treffen. Ein auch nur geringer Lichtblick für einen Ausweg aus dem 21-monatigen Konflikt, der längst ein Bürgerkrieg ist, zeigt sich nicht. Letztmals war der Vermittler vor 2 Monaten in Damaskus, um zum Opferfest ein paar Tage Waffenruhe auszuhandeln. Der Plan scheiterte im Ansatz an beiden Konfliktparteien. Aber Brahimi gibt nicht auf. Leider hat es nicht geklappt, aber das entmutigt uns nicht. Trotz Geländegewinnen der Rebellen im Norden Syriens können weder sie noch Assads Truppen entscheidende Fortschritte im Bürgerkrieg reklamieren. Umkämpft bleiben die Großstädte Damaskus und Aleppo, ohne dass die Staatsmacht dort auf verlorenem Posten steht. Entscheidend bleibt ihre Luftüberlegenheit und der Zugriff auf schwere Waffen. Die Einigung der zersplitterten Opposition auf eine breitere Plattform und die Anerkennung als wahre Vertretung Syriens durch 130 Staaten ist bislang nicht mehr als ein moralischer Erfolg. Immer mehr Einfluss gewinnen hingegen radikale islamistische Kämpfer, die in Syrien einen Gottesstaat errichten wollen und die organisierte Opposition ignorieren. In besonders hart umkämpften Gebieten genießen die Radikalen zunehmend Sympathien. Dort hat man kein Verständnis dafür, dass das Ausland militärisch nicht eingreift oder zumindest mehr und effektivere Waffen liefert. Andere, vor allem Minderheiten wie Christen und Kurden, fürchten dagegen eine drohende Islamisierung des früher weltlichen Landes. Auch die UNO konstatiert immer mehr religiös motivierte Racheakte, ähnlich wie im Irak nach dem Sturz Saddams. Am Wochenende bedrohten islamistische Rebellen 2 Ortschaften mit hohem Christenanteil. Sollten sie die Einheiten des Assad-Regimes nicht von dort vertreiben, müssten sie sich auf Vergeltung gefasst machen. Für etwa 2 Millionen christliche Syrer, die bislang neutral oder auch loyal zu Assad standen, wird es ein Weihnachtsfest in Angst statt Festtagsstimmung. Auch Brahimi dürfte nach seinem Treffen mit Assad, der sich weiter unbeirrt gibt, keinen Grund zur Erleichterung haben. Vielmehr wird er sich der Frage stellen müssen, mit der er bereits zu Beginn seiner Sisyphus-Aufgabe konfrontiert wurde, wie lange er sich diesen Job antun wolle. Seine Antwort Anfang September: Ich bleibe keinen Tag länger, wenn mir klar ist, dass ich nicht mehr vorankomme. Dann ist für mich Schluss. Aber solange es noch eine Restchance gibt, mache ich weiter.
Über die Lage in Syrien berichtete aus Amman im benachbarten Jordanien Ulrich Leithold. Es geht wahrscheinlich schon gar nicht mehr um das Ob, sondern nur noch um das Wie. Die Deutsche Bahn will nach dem gescheiterten Terroranschlag auf den Bonner Hauptbahnhof die Sicherheitsvorkehrungen an Bahnhöfen verschärfen. Vorstandschef Rüdiger Grube kündigte an, er werde im Februar zu einem Sicherheitsgipfel einladen. Auch eine Mehrheit der Bundesbürger hatte sich in Umfragen für mehr Videoüberwachung ausgesprochen. Jochen Mayer berichtet.
Wir wollen mehr Videoaufzeichnungen und damit eine bessere Verfolgung von Straftaten auf Bahnhöfen, sagte Bahnchef Grube der Bild am Sonntag. Auf dem Bonner Hauptbahnhof hatte am 10. Dezember ein Unbekannter eine Sporttasche mit einem Sprengsatz abgestellt. Die Bombe wurde von Experten zerstört. Videoaufnahmen eines Tatverdächtigen erhielten die Ermittler nur durch die Kamera eines Schnellrestaurants im Bahnhof. An dem geplanten Sicherheitsgipfel sollen Bundesinnenminister Friedrich, Vertreter der Länder, die Bundespolizei sowie Datenschützer teilnehmen. Die Zusammenarbeit mit den Behörden solle noch besser werden, so Grube. Gleichzeitig verwies er auf die gestiegene Sicherheit in den deutschen Bahnhöfen. Die früheren Problemzonen in und an Bahnhöfen gäbe es kaum noch, so Grube. Das könne man an der geringeren Zahl der Delikte auf Bahnhöfen im Vergleich zu anderen öffentlichen Plätzen in den Städten sehen. Der Sicherheitschef der Bahn, Gerd Neubeck, bremste derweil zu hohe Erwartungen an eine Ausweitung der Videoüberwachung. Kameras könnten bei der Aufklärung helfen, aber sie seien kein geeignetes Mittel, Straftaten zu verhindern, sagte Neubeck der Welt am Sonntag. Vorsätzlich Kriminelle würden sich vermummen oder die Überwachungsinstrumente anders umgehen. Laut Zeitung arbeiten Bahn und Bundespolizei nach dem versuchten Bombenanschlag auf dem Bonner Hauptbahnhof an einer effizienteren Zusammenarbeit. Dabei soll auch die Arbeitsteilung bei der Videoüberwachung neu geregelt werden. Ende Januar wollen beide Seiten ein entsprechendes Abkommen unterzeichnen. Nach einer Befragung im Auftrag der ARD in dieser Woche hatten sich 81% der Deutschen für eine Ausweitung der Videoüberwachung an Bahnhöfen und öffentlichen Plätzen ausgesprochen. 18% lehnen demnach eine Ausweitung ab.
Anzügliche Bemerkungen. Grapschen im überfüllten Zugabteil. Wenn Frauen belästigt wurden, dann wurde in Indien bislang allzu oft weggeschaut. Doch nun dreht sich augenscheinlich die Stimmung. Seit Tagen kommt es in vielen Städten immer zu neuen Demonstrationen gegen die indische Macho-Gesellschaft. Bei den Protesten kam heute ein Journalist ums Leben. Denn trotz eines Versammlungsverbotes waren wieder Tausende auf den Straßen. Es sind vor allem die Mitglieder der neuen Mittelschicht, die der Polizei und den Wasserwerfern trotzen. Sie wollen die Verkettung von sexueller Gewalt und behördlichem Wegschauen nicht länger ertragen.
Der 29-jährige Journalist Nanao Singh wurde von einer Polizeikugel tödlich in die Brust getroffen. Er erlag seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus. Er war auf den Straßen von Imphal im Einsatz, um über einen Generalstreik zu berichten, der in Gewalt umschlug. Imphal ist die Hauptstadt des nordöstlichen Bundesstaates Manipur. Der Generalstreik dort ist von Filmemachern und Schauspielern ausgerufen worden, um die Verhaftung eines bekannten Separatistenführers durchzusetzen. Der Mann wird beschuldigt, eine Schauspielerin aus Manipur in aller Öffentlichkeit sexuell belästigt zu haben. In der indischen Hauptstadt Neu-Delhi ist die Polizei unterdessen zum wiederholten Mal in der anhaltenden Protestwelle mit Wasserwerfern und Tränengas gegen Demonstranten vorgegangen, aus deren Reihen Steine auf die Polizisten flogen. Vor allem aufgebrachte Studenten versuchten, Barrikaden im Regierungsviertel zu durchbrechen, für das inzwischen ein Demonstrationsverbot erlassen worden ist. Hintergrund der Ausschreitungen in Delhi ist die brutale Vergewaltigung einer 23-jährigen Studentin am vergangenen Sonntag. Sie war mit ihrem Freund in einem Bus auf dem Heimweg von einem Kinobesuch. Im Bus wurde das Paar dann von 6 Männern angegriffen und brutal zusammengeschlagen. Anschließend fielen die Männer wie Bestien über die junge Frau her und vergewaltigten sie. Das Opfer liegt schwer verletzt auf der Intensivstation. Die indische Regierung versucht, die Situation zu beruhigen. Sie verspricht die schnelle und harte Verurteilung der 6 Vergewaltiger, die inzwischen alle in Polizeigewahrsam sind. Der Innenminister hat außerdem zugesagt, Frauen in der Öffentlichkeit besser zu schützen. Es ist nicht das erste Mal, dass Indiens Frauen derartige Versprechen hören. Doch niemals zuvor stand die Politik nach einer Sexualstraftat derart unter Druck. Das Schwellenland erlebt in diesen Tagen eine einmalige nationale Protestwelle, deren Auslöser eine Gruppenvergewaltigung ist.
Aus Neu-Delhi unsere Korrespondentin Sandra Petersmann. Kurz nachdem die Vereinten Nationen in dieser Woche einen Militäreinsatz in Mali beschlossen haben, zeigen sich jetzt wichtige Rebellengruppen gesprächsbereit. Zwei im Norden Malis aktive Gruppen wollen ihre gegenseitigen Feindseligkeiten einstellen und sie wollen mit der Regierung in Bamako verhandeln. Doch inwieweit dies die Gewalt in dem westafrikanischen Land beenden kann, bleibt heute unklar, zumal sich der Süden weiter auf einen Militäreinsatz vorbereitet.
Antreten, marschieren, tiefste Gangart. Nachwuchsrekruten schwitzen in der Sonne. Hier im Camp Sévaré, vor den Toren von Mopti, an der Demarkationslinie zwischen Malis Süden und dem Norden, lassen sich junge Freiwillige zu Soldaten ausbilden. Seit 9 Monaten gehört auch Soumaila Dembebe zu den etwas mehr als 1000 Milizen der FLN, der Front für die Befreiung des Nordens. Sumaila ist 22 und kommt eigentlich aus dem Süden. Aber als der Norden Malis den radikalen Islamisten in die Hände fiel, hat er sich sofort zum Dienst gemeldet. Ich bin hier, weil ich mein Land befreien will. Meine Heimat ist eben auch der Norden Malis. Wir müssen diese Verbrecher vertreiben, diese Drogenhändler und Terroristen. Das sind islamistische Kriminelle, die kommen zum großen Teil nicht einmal aus Mali. Wir sind Patrioten. Der Norden wird frei sein. Sumaila und seine Kameraden schöpfen gerade neue Hoffnung, dass sie Unterstützung bekommen. Nicht nur von der auf knapp 4.500 Mann dezimierten malischen Armee, sondern von internationalen Truppen. Dafür hat der UN-Sicherheitsrat in New York nun grundsätzlich grünes Licht gegeben. Nach monatelangen Verhandlungen. Malis Außenminister Hubert Tiamont war dabei und begrüßt den Entschluss. Der UNO-Sicherheitsrat hat eine historische Entscheidung getroffen. Er erlaubt die Entsendung einer internationalen Eingreiftruppe unter afrikanischer Führung, um die malischen Streitkräfte bei der Wiederherstellung der Souveränität des Staates zu unterstützen. African-led International Support Mission in Mali, kurz AFISMA, so soll die Unterstützungsmission für Mali heißen. Sie soll zunächst auf ein Jahr befristet sein, rund 3.300 Mann umfassen und von Mitgliedstaaten der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS gestellt werden. Aus der EU und den USA soll vor allem finanzielle und logistische Hilfe kommen. Auch Ausbilder der Bundeswehr könnten bald afrikanische Soldaten trainieren. Allerdings bedeutet die UN-Resolution noch lange nicht, dass es bald losgehen könnte mit AFISMA. Ein konkreter Termin für den Einsatz wird nicht genannt. Romano Prodi, der UN-Sondergesandte für den Sahel, spricht von frühestens September 2013. Zunächst verlangt die UNO-Resolution Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in Mali, und zwar noch vor April 2013. Für Hannes Stegemann, Sahel-Experte der Caritas, ist das eine von vielen Ungereimtheiten der Resolution. Offenbar glaube man bei den Vereinten Nationen, tatsächlich Wahlen in einem Land durchführen zu können, das zu zwei Dritteln von Islamisten und Tuareg-Rebellen besetzt sei.
Und das ist, glaube ich, der Kernwiderspruch. Denn im Grunde genommen die logische Abfolge der Dinge würde ja es nötig machen, dass man die Autorität der Zentralregierung im Norden Malis wiederherstellt, damit im ganzen Land Wahlen abgehalten werden können. In dem Rest Malis im Süden Wahlen abzuhalten, um dann anschließend den Norden zu befreien, macht ja von der Logik her keinen Sinn.
Sinn macht es für den Caritas-Experten auch nicht, dass die UN-Resolution die Krise in Mali als ein rein afrikanisches Problem darstellt. Schließlich gäbe es im Norden Malis mittlerweile auch Kämpfer aus Afghanistan, aus Pakistan, aus Mauretanien und auch Salafisten aus Algerien, die in den 90er Jahren bereits am Krieg in Algerien beteiligt waren und sich jetzt in den unzugänglichen Norden Malis zurückgezogen haben.
Der Bericht von Alexander Göbel. Überfrierende Nässe und spiegelglatte Straßen haben heute in Hamburg und in Schleswig-Holstein zu mehr als 100 Unfällen geführt. Bei einer Massenkarambolage bei Pinneberg wurden 6 Menschen verletzt, als sich 14 Autos ineinander schoben. Auch im Südosten Niedersachsens und in Mecklenburg-Vorpommern war es den ganzen Tag über glatt auf den Straßen. Und zurzeit gilt noch eine Unwetterwarnung vor Glatteis für den Nordosten. Und das alles bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. In Russland dagegen gibt es die heftigsten Dezemberfröste seit mehr als 50 Jahren. Bei Werten von bis zu minus 75 Grad sind heute bereits viele Menschen erfroren. Heide Rasche berichtet aus Moskau.
Die eisige Kälte liegt bereits seit Mitte Dezember über Russland und der Ukraine. Insgesamt gibt es in den beiden Ländern offiziellen Angaben zufolge etwa 140 Kältetote. Mehrere hundert Menschen wurden mit schweren Erfrierungen ins Krankenhaus eingeliefert. In Sibirien riefen die Behörden in einigen Regionen den Notstand aus. Die Temperaturen liegen schon seit Tagen unter minus 40 Grad. Viele Schulen blieben geschlossen, einige Geschäfte verkürzten die Öffnungszeiten. In Nowosibirsk sind seit heute Morgen rund 7000 Menschen ohne Heizung, bei Außentemperaturen von minus 30 Grad. Betroffen sind neben Wohnhäusern auch ein Krankenhaus und einige Kindertagesstätten. Platzende Heizungsleitungen und wegen Überlastung durchgeschmorte Kabel beschäftigen die Notdienste überall im Land. Nach Angaben des russischen Katastrophenschutzes sind landesweit rund 250.000 Menschen von Heizungs- oder Stromausfällen betroffen. Der für Dezember ungewöhnliche Kälteeinbruch ist die Top-Nachricht in den russischen Medien. Zwischen 5 und 15 Grad unter dem Durchschnitt liegen die Temperaturen in diesem Dezember. Üblicherweise wird es erst im Januar und Februar so kalt in Zentralrussland und im fernen Osten. Der oberste Amtsarzt des Landes riet, Kinder unter 3 Jahren bei der Eiseskälte nicht aus dem Haus zu lassen. Sein Rat für Erwachsene und Kinder: Skifahren und viel Schlaf. Eine so flächendeckende Kältewelle gab es nach Angaben von Meteorologen in Russland seit rund 70 Jahren nicht mehr. In Moskau ist es derzeit im Vergleich zum Rest des Landes relativ mild mit Tagestemperaturen um minus 15 Grad. Bei strahlendem Sonnenschein lassen sich nur die wenigsten Moskauer von ihren Weihnachtseinkäufen abhalten. Vor allem, weil die Meteorologen für die kommende Woche für das Gebiet um Moskau deutlich steigende Temperaturen und heftige Schneefälle vorhersagen. Im sibirischen Teil Russlands ist noch kein Ende der Kältewelle in Sicht.
7:05, der Sport im Echo des Tages mit Martin Seidemann.
Auf Schalke bestand ja durchaus die Gefahr, dass die Fans etwas betreten und mit hängenden Köpfen unter dem Weihnachtsbaum sitzen. Der Absturz in der Liga und das Aus im DFB-Pokal haben wirklich gesessen. Aber nun gibt es wieder Hoffnung, die an einem fetzten Papier hängt. Die Schalker haben pünktlich zum Fest den Vertrag mit ihrem Stürmerstar Klaas-Jan Huntela verlängert. Der Hunter, wie sie ihn liebevoll nennen, bleibt also ein Königsblauer. Holger Dahl mit den Einzelheiten.
Der Vertrag mit Klaas-Jan Huntela wäre im Sommer ausgelaufen und wird nun um 2 weitere Jahre bis Sommer 2015 verlängert. Der niederländische Nationalspieler hatte immer betont, sich in Gelsenkirchen sehr wohl zu fühlen. Seinen Verbleib beim FC Schalke 04 hatte Huntela aber davon abhängig gemacht, wie sich die sportliche Perspektive entwickelt. So kommt die Vertragsunterschrift zum aktuellen Zeitpunkt nach Pokal aus, Krise in der Liga und Trennung von Trainer Huub Stevens fast schon etwas überraschend. Für Sportvorstand Horst Held ist sie ein klares Signal an den gesamten Verein für die zweite Hälfte der Saison.
Eigentlich war man ja schon versucht zu glauben, dass der THW Kiel in der Handball-Bundesliga schon so eine Art Gewohnheitsrecht hat und immer von der Tabellenspitze grüßt. Aber dann ist was ganz Merkwürdiges passiert. Nicht der Rekordmeister und Titelverteidiger führt die Tabelle an, sondern die Emporkömmlinge von den Rhein-Neckar-Löwen, beziehungsweise führten, bis nämlich heute. Thorsten Ades berichtet.
Seit heute Nachmittag sind die Verhältnisse aus Kieler Sicht wieder zurechtgerückt. Das liegt zum einen daran, dass der THW mit 36:19 gewohnt souverän gegen Gummersbach gewonnen hat und zum anderen daran, dass die Rhein-Neckar-Löwen gestern gepatzt haben. Sie mussten sich mit einem 26:26 gegen Göppingen begnügen. Hannover-Burgdorf bleibt die Überraschungsmannschaft der Liga. In den vergangenen Jahren häufig in Abstiegsgefahr, inzwischen Tabellenfünfter, noch vor dem HSV Hamburg. Auch heute konnten die Niedersachsen gewinnen, und zwar mit 35:33 in Balingen-Wallstätten. Balingen hat jedoch weiterhin einen beruhigenden Vorsprung auf die Abstiegsplätze, auf denen derzeit Gummersbach, Großwallstadt und Essen stehen.
In der deutschen Eishockeyliga gibt es gar keine Abstiegsplätze. Wenn ein Club wirtschaftlich in der Lage ist, den Ligaverbleib zu stemmen, bleibt er drin in der höchsten deutschen Spielklasse. Nichtsdestoweniger wollen die Clubs natürlich den Erfolg, auch wenn sie dafür auf Weihnachtsferien verzichten müssen. Am zweiten Weihnachtstag spielen sie und auch heute mussten sie ran und das sind die Ergebnisse. Die Hannover Scorpions unterliegen Adler Mannheim 1:4. Die Kölner Haie besiegen Iserlohn mit 1:0. Die Eisbären Berlin setzten sich mit 2:0 gegen Straubing durch. Und die Krefeld Pinguine bezwingen Wolfsburg mit 5:3. Aktuell laufen noch 2 weitere Partien. Dem gefallenen Radhelden Lance Armstrong steht neuer Ärger ins Haus. Die britische Zeitung Sunday Times verklagt den Amerikaner auf die Zahlung einer Millionensumme. Hintergrund ist ein Verfahren aus dem Jahr 2004. Damals hatte die Sunday Times Armstrong Dopingmissbrauch vorgeworfen. Der Radstar wehrte sich und erreichte in einem Verleumdungsprozess einen Vergleich, der ihm etwa 370.000 Euro einbrachte. Die Zeitung verlangt nun die damals gezahlten Summen zurück, inklusive Zinsen und Anwaltskosten. Angeblich handelt es sich dabei um 1,2 Millionen Euro.
Der Sport mit Martin Seidemann. Und damit endet das Echo des Tages an diesem Sonntagabend. Mir bleibt der Wunsch an Sie. Für ein frohes Weihnachtsfest im Namen des Teams verabschiedet sich Gerd Wolf.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.